Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo. Ohne Moos ist ja bekanntlich nichts los, ohne Kies aber auch nicht.
Bei der Produktion von Beton wird Kies benutzt. In Istanbul und Umgebung sind alle Steinbrüche derzeit ausgeschöpft wegen der Vielzahl laufender Großprojekte, allen voran der dritte Flughafen. Der Kies reicht nicht. Es gibt keine Ressourcen.
Ja, und schuld ist der anhaltende Bauboom in Istanbul. Ein halbstaatliches Großprojekt jagt da das nächste. Neue Brücken über den Bosporus, Tunnel unter dem Bosporus, Autobahnen zum Bosporus. Und bald soll ein neuer Kanal parallel zum Bosporus entstehen, damit Schiffe mit explosiver Fracht nicht mehr durch Istanbuls Innenstadt gondeln. Und wer zum Bosporus fliegen will, der landet demnächst in Istanbuls Norden auf dem dritten Flughafen. Der wird in der nächsten Woche eröffnet, am 29. Oktober, und gilt dann als größter Flughafen der Welt. Die Fertigstellung lief in Rekordzeit zulasten des Arbeitsschutzes. Mehr als 100 Arbeiter sollen laut Zeitungsberichten auf den Baustellen gestorben sein. Zudem wurden Millionen Bäume gerodet. Und das alles, damit Istanbul zur internationalen Logistikdrehscheibe wird, vor allem für China und ganz Asien. Bisher war dort die grüne Lunge Istanbuls und seit Jahrtausenden ein wichtiger Standort für Zugvögel. Christian Buttgereit war für die Weltzeit dort, wo demnächst im Minutentakt die Flugzeuge über die Bäume donnern.
Der Belgrader Wald nördlich von Istanbul. Benannt nach serbischen Kriegsgefangenen, die Süleyman der Prächtige nach der Belagerung Belgrads hierher ansiedelte. Heute kommen die Menschen freiwillig in das letzte stadtnahe Erholungsgebiet auf der europäischen Seite der 17 Millionen Einwohnermetropole. An Wochenenden sind die mitten im Wald gelegenen Parkplätze restlos belegt. Dichte Rauchschwaden bilden sich über den Picknickplätzen, wo die Grills auf Hochtouren laufen. Abseits von Park- und Grillflächen genießen Jogger, Spaziergänger und Radfahrer die frische Waldluft. Früher war der Belgrader Wald noch größer, aber mit der Zeit haben sich die Hochhäuser immer weiter hineingefressen. Vor allem während der letzten 3 bis 4 Jahrzehnte.
Der letzte Masterplan zur Gestaltung der Stadt wurde 2009 verabschiedet. Darin wurde festgelegt, dass die ökologischen Schutzgebiete im Norden Istanbuls nicht angerührt werden dürfen,
sagt Mücella Yapıcı, die Vorsitzende der Istanbuler Architektenkammer.
Doch bereits der Bau der ersten Bosporusbrücke in der ersten Hälfte der 1970er Jahre hatte genau das Gegenteil bewirkt. Schon damals begann sich die Stadt mit ihren Wohngebieten und Geschäftszentren Richtung Norden auszudehnen. Beim Bau der 1988 eröffneten zweiten Bosporusbrücke haben wir Städteplaner dann erst recht aufgeschrien, denn diese zweite Brücke hat insbesondere die Feuchtgebiete und Trinkwasserzonen nördlich der Stadt angegriffen. Die Umweltschäden waren so massiv, dass die Politik regelrecht schwörte, nicht weiter Richtung Norden zu planen. Einer dieser Politiker war Recep Tayyip Erdogan. 1994, damals war er Oberbürgermeister Istanbuls.
Auch wenn das Vorhaben teuer ist, die modernste Möglichkeit, den Bosporus zu überqueren, ist der Bau von 2 Tunneln, und zwar einmal für die U-Bahn und einmal für Autos. Diese beiden Tunnel könnten die Kapazität von 5 Brücken ersetzen. Eine dritte Bosporusbrücke würde die noch übrig gebliebene Lunge der Stadt Istanbul zerstören. Das wäre ein ernster Fehler.
Ein U-Bahn-Tunnel und einer für Autos sind inzwischen in Betrieb. Aber es wurde auch das begangen, was Erdogan als ernsthaften Fehler bezeichnete. Als türkischer Regierungschef legte er selbst 2013 den Grundstein für die dritte Bosporusbrücke an der Mündung ins Schwarze Meer.
Artık İstanbul'umuzun içerisinde ağır vasıtalar görmeyeceğiz.
Wir werden im Zentrum Istanbuls ab demnächst keine Lastkraftwagen mehr durchfahren sehen. Die schweren Vehikel müssen hierüber, über die dritte Brücke. Nach den bereits bestehenden 2 Bosporusbrücken schenken wir dieser prächtigen Stadt eine weitere, ihre dritte Perlenkette.
Eine Brücke der Superlative. Ihre Pfeiler sollten mit 322 Metern die höchsten der Welt werden. 4 Fahrspuren in jede Richtung. In der Mitte können Bahngleise verlegt werden. Das Problem, um die Brücke zu erreichen, musste eine neue Autobahn gebaut werden. Mit Blick auf die Wälder im Norden der Stadt sprach Erdogan von einer Öko-Autobahn, die teilweise auf Stelzen gebaut würde. Trotzdem wurden nach Angaben von Naturschützern für den Autobahnbau 1,6 Millionen Bäume gefällt. Finanziert wurde das 3,2 Milliarden Euro Bauwerk als sogenanntes Public-Private Partnership Projekt. Ein internationales privates Konsortium baut und betreibt die Brücke. Nach 10 Jahren gehört sie dem Staat. Das Betreiberkonsortium darf so lange die Mauteinnahmen kassieren. Eine Finanzierungsmethode, die in der Türkei bei Großprojekten gang und gäbe ist. Der Wirtschaftsjournalist Mustafa Sönmez, der unter anderem für die renommierte Zeitung Cumhuriyet gearbeitet hat, bezeichnet diese Art von Projekten als doppelte Last für den türkischen Steuerzahler.
Der Staat bürgt für Unternehmen, die diese Projekte mit Krediten aus dem Ausland finanzieren. Werden diese Unternehmen zahlungsunfähig, springt die Staatskasse ein. Das ist die erste Last. Als zweites kommt dazu, dass der Staat den Betreibern eine Garantie gibt, wie viele Leute die Brücke, den Tunnel oder das Krankenhaus nutzen. Werden die Zahlen nicht erreicht, gleicht die Staatskasse die Differenz aus. Das bedeutet eine erhebliche Last für die Steuerzahler.
Beide Szenarien sind inzwischen eingetreten. Eine der am Betreiberkonsortium beteiligten Firmen musste vor kurzem Insolvenz anmelden. Und die Anzahl der Autos, die die dritte Bosporusbrücke nutzen, bleibt weit hinter den kalkulierten 125.000 Fahrzeugen täglich zurück. Allein im laufenden Jahr seien 6,5 Milliarden Lira, also etwa 1 Milliarde Euro, im türkischen Staatshaushalt bereitgestellt worden, um die Verluste der Public-Private-Partnership-Projekte zu decken, sagt Wirtschaftsjournalist Sönmez. Das Risiko liegt also voll beim Steuerzahler. Für die Vorsitzende der Istanbuler Architektenkammer, Mücella Yapıcı, erklärt sich damit auch, warum für den Flughafen ausgerechnet der Norden der Stadt ausgewählt wurde.
Wieso? Na, weil man Kunden für die dritte Brücke braucht. Wenn der Atatürk Flughafen schließt und der Sabiha Gökçen Flughafen sehr wahrscheinlich den Betrieb reduziert, dann sind wir alle schön angewiesen auf den neuen Flughafen. Dann werden die Bürger der anatolischen Seite die dritte Brücke benutzen, um zum neuen Flughafen zu gelangen und Autobahnmaut bezahlen.
Dabei ist die Überfahrt nicht billig. 13 Lira pro Pkw fließen direkt in die Taschen des privaten Betreiberkonsortiums, also etwa 2 Euro. Doch es sei nicht nur das Geld, sagt Wirtschaftsjournalist Mustafa Sönmez.
Wenn wir über Kosten sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, was es die Umwelt und die Natur kosten wird. Der neue Flughafen, die dritte Bosporusbrücke und damit verbunden die Nordautobahn sind ein verheerender Einschnitt in die Natur und die natürlichen Ressourcen Istanbuls. Der Norden hat bereits eine massive Zerstörung erlebt, obwohl lange davor gewarnt wurde. Sollte der Kanal Istanbul tatsächlich gebaut werden, würde sich das Maß der Umweltzerstörung noch einmal immens erhöhen.
Machte noch vor wenigen Jahrzehnten der Wald etwa 2/3 der Fläche Istanbuls aus und die Stadt 1/3, ist es heute umgekehrt. Rettet die Nordwälder heißt deshalb eine Bürgerinitiative, die sich aus den Protesten im Gezi-Park 2013 gebildet hat. Auch wenn es erstaunlich klingt, zu retten gäbe es noch einiges.
Noch immer leben rund 50 verschiedene Säugetierarten in den Nordwäldern. Und das trotz der Nähe zur Metropole Istanbul und dem Vordrängen der Industrie. Fischotter zum Beispiel, wir glaubten, sie seien in der Region längst ausgestorben, aber sie wurden wieder gesichtet. Hirsche gibt es auch, allerdings möchte ich nicht sagen wo, damit Jäger nicht hellhörig werden, denn so viele sind es leider auch nicht mehr. Dahingegen gibt es immer noch viele Füchse und noch Wölfe.
Die Mitglieder der Istanbuler Initiative sind scheu wie das sprichwörtliche Reh. Bei ihren Demonstrationen oder Mahnwachen treten sie mit Eichhörnchenmasken auf. Treffpunkt: ein Park irgendwo in Istanbul. Ihre Namen wollen sie lieber nicht sagen. Viele von ihnen sind beim Staat beschäftigt, unter anderem als Stadtplaner. Die Nordwälder, so sagen sie, seien überlebenswichtig. Nicht nur für Tiere und Pflanzen, sondern auch für die Menschen.
Das Besondere an den Nordwäldern ist, dass sie die Luft filtern und die Stadt Istanbul und das Marmara-Gebiet mittels der vorherrschenden Nordwinde mit sauberer Luft versorgen. Wenn Istanbul heute immer noch einigermaßen gute Luft hat, dann dank der Nordwälder und der Korridore, durch die diese Luft in die Stadt strömen kann. Die Nordwälder sind ein Ökosystem, aus dem alle, aber wirklich zu 100% alle Wasserquellen überirdisch und unterirdisch entspringen, die Thrazien und den Marmara-Raum mit Wasser versorgen. Die Nordwälder sind also nicht nur eine Ansammlung von Bäumen und Pflanzen.
Die Nordwälder erstrecken sich über 5 Provinzen, von Kırklareli und Tekirdağ im Westen Istanbuls bis nach Kocaeli und Sakarya im Osten. Doch vor allem am Stadtrand von Istanbul mussten viele Bäume weichen. Auch Bewohner der Walddörfer wurden vertrieben. Der Staat kaufte ihre Grundstücke für lächerliche Summen. Alles, damit Istanbul weiter wachsen konnte.
The meeting point of the world. Istanbul New Airport is opening soon. Istanbul New Airport. Established on an area of 76.5 million square meters.
So verspricht es ein Werbespot für den 3. Istanbuler Flughafen. Auch hier Superlative. Das Gelände groß wie 1100 Fußballfelder, 6 Rollbahnen, anfangs 90 Millionen und später 200 Millionen Passagiere pro Jahr. Platz für 500 Flugzeuge, 3000 Starts und Landungen pro Tag. Er gilt dann als größter Flughafen der Welt. Kosten gut 10 Milliarden Euro. Das sei nicht überdimensioniert, sagt der geschäftsführende Vorstand der Flughafenbau- und Betreibergesellschaft IGA, Kadri Samsunlu.
The Atatürk Airport, which is located in the European side of the city, is very constrained in terms of capacity on the runway as well as on the terminal.
Der Atatürk-Flughafen auf der europäischen Seite der Stadt ist in seiner Entwicklung eingeschränkt, sowohl aufgrund der Kapazität der Rollbahnen als auch des Terminals. Und der Hauptkunde, Turkish Airlines, betreibt ein sehr ehrgeiziges Wachstumsprogramm. Die Infrastruktur kann da nicht mithalten. Das ist der Grund, warum wir einen neuen Flughafen bauen. Mit neuen Gebäuden, neuen Start- und Landebahnen und einem neuen Terminal. Er wird in der Lage sein, sowohl den Hauptkunden Turkish Airlines zu bedienen, als auch alle anderen Fluggesellschaften, die ihr Türkei-Geschäft ausbauen wollen.
Nicht nur der Atatürk-Flughafen platzt aus allen Nähten, auch der Sabiha Gökçen auf dem asiatischen Teil der Stadt stößt immer wieder an seine Belastungsgrenzen. Weshalb Wirtschaftsjournalist Mustafa Sönmez nicht in Frage stellt, dass Istanbul dringend einen neuen Flughafen braucht.
Man hätte natürlich die beiden existierenden Flughäfen Atatürk und Sabiha Gökçen erweitern können. Oder, was auch vorgeschlagen wurde, ein neuer Flughafen am südwestlichen Stadtrand. Aber Herr Erdogan hat auf diesen Standort bestanden und er wollte es größer, imposanter. Ich habe mit einem Vertreter einer britischen Firma gesprochen, die Erdogan bei der Standortwahl beraten hat. Er sagte mir, sein Unternehmen habe andere Standorte vorgeschlagen. Herr Erdogan habe aber ausdrücklich auf den Norden bestanden.
Möglicherweise ein fataler Fehler, auf jeden Fall aber ein Eingriff zulasten der Umwelt. Obwohl der Flughafen auf einem ausgebeuteten Braunkohletagebaugebiet gebaut wurde, mussten dort 2,5 Millionen Bäume gefällt und 70 Seen trockengelegt werden. Damit sei der Baugrund jedoch keinesfalls sicher, gibt Mücella Yapıcı von der Istanbuler Architektenkammer zu bedenken.
Das Gebiet ist voller riesiger Löcher, die sich mit Grund und Regenwasser gefüllt haben. Für den Flughafenbau werden die Löcher zugeschüttet und eine 2,5 Meter dicke Betonschicht darüber gegossen. Doch der Beton sackt immer wieder ein. Der Aufwand, um das Problem zu beheben, ist immens.
Und offenbar nicht immer erfolgreich. Vor wenigen Monaten klaffte plötzlich ein Loch von etwa 10 Metern Durchmesser und schätzungsweise 5 Metern Tiefe auf einer der Rollbahnen. Fotos davon kursierten im Internet, bevor der Krater hastig wieder aufgefüllt und verschlossen wurde. Das ist nicht das einzige Problem auf der Großbaustelle. Ein anderes ist der Zeitdruck. Schließlich soll der Flughafen bereits am 95. Jahrestag der Republikgründung, dem 29. Oktober, eröffnet werden. Einer der 35.000 Bauarbeiter, die gleichzeitig auf der Großbaustelle arbeiten, ist Erkan. Er beschreibt, was er und seine Kollegen von ihren Vorgesetzten zu hören bekommen.
Arbeitet schnell, heute muss das fertig werden, ihr müsst es tun. Wenn du das nicht machst, da ist die Tür, bitteschön, du kannst ja gehen. Draußen warten Millionen von Arbeitslosen, die sind auf dich nicht angewiesen. Trotzdem bestritt der damalige Verkehrsminister Ahmet Aslan noch im April, dass die Regierung Druck auf die Arbeiter ausübt. Im Türkischen gibt es ein schönes Sprichwort: Wer eilt, eilt dem Tod entgegen. Wir wissen, dass es negative Folgen haben könnte, wenn wir in zu großer Eile arbeiten. Deshalb können wir so etwas nicht tolerieren, doch kein Auge zudrücken. Yusuf Akçayolu, bis vor kurzem geschäftsführender Vorstand beim Bau- und Betreiberkonsortium IGA hingegen, handelte offenbar nach der Devise eines anderen Sprichworts, und das lautet: Zeit ist Geld. Unsere größte Herausforderung ist die Zeit. Je früher wir fertig werden, desto eher verdienen wir Geld mit dem Projekt. Die Eile am Bau fordert ihre Opfer. Die Zeitung Cumhuriyet schrieb von 400 tödlichen Arbeitsunfällen seit Beginn der Bauarbeiten. Der neue geschäftsführende Vorstand der Betreibergesellschaft, Kadri Samsunlu, kennt die Vorwürfe. Aber er spricht von insgesamt 26 Todesfällen, von denen die meisten gar nichts mit der Arbeit zu tun gehabt hätten.
Die Hälfte von ihnen ist eines natürlichen Todes gestorben.
And there has been some car accidents. I mean the accident, car accidents in on the construction site, as a result of which around 12 people, passed away.
Und es gab einige Autounfälle auf der Baustelle, bei denen 12 Menschen tödlich verunglückt sind.
So, and another 14 people were just natural dead.
Özgür Karabulut von der Baugewerkschaft Devrimli Yap Iş kann da nur den Kopf schütteln. Die Zahl der Arbeiter, die für den Flughafen ihr Leben lassen mussten, sei weit höher. Er zählt 35 Todesfälle allein bis Mitte September unter seinen Kollegen. Jeder Tote sei vermeidbar gewesen, sagt der Gewerkschafter.
Wären nötige Schutzmaßnahmen getroffen worden, wären diese Bauarbeiter heute am Leben. Gründe sind zum einen der Leistungsdruck. Subunternehmen wollen mit möglichst wenig Bauarbeitern möglichst viel Arbeit verrichten, um Geld einzusparen. Zum anderen ist es das System Subunternehmen an sich. Diese Firmen betrachten den Schutz der Bauarbeiter als Kostenfaktor, ergo werden Maßnahmen nur dem Schein nach getroffen und beispielsweise die Sicherheitsunterweisungen auf ein Minimum reduziert.
Als zu den unsicheren Arbeitsbedingungen Mitte September auch noch Regenwetter einsetzte, reichte es vielen Bauarbeitern auf der Flughafenbaustelle. Sie protestierten. Tausende von ihnen kommen aus anderen Teilen der Türkei oder dem Ausland. Sie wohnen in einfachsten Containerunterkünften in der Umgebung und werden mit Bussen zur Baustelle gebracht. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sie sich Luft machen, sagt Gewerkschafter Karabulut.
Diese Proteste hat es gegeben, weil sich lange Warteschlangen für die Servicebusse bildeten, mit langen Wartezeiten. Aber die sind nur der Auslöser. Die schlechten Arbeitsbedingungen spricht unsere Gewerkschaft schon seit mindestens 3 Jahren an. Die Unterkünfte, das Essen und die Speisesäle, die Bedingungen insgesamt sind alle sehr schlecht. Eine Wut, eine Verärgerung deswegen, die war schon immer da.
Schnell waren Sicherheitskräfte von Polizei und Gendarmerie zur Stelle. Sie gingen mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Protestierenden vor. Mehr als 500 Arbeiter wurden nach Gewerkschaftsangaben in Polizeigewahrsam genommen. 160 wurden noch am selben Tag freigelassen. Gegen 24 Bauarbeiter erging Haftbefehl. Zwar versprach die Bauleitung Abhilfe gegen den schleppenden Transport der Arbeiter zur Baustelle, gegen abgelaufenes Essen und Bettwanzen. Doch spürbar habe sich vor allem eines verändert, sagt Özgür Karabulut von der Gewerkschaft Devrimli Yap Iş.
Auf der Baustelle gibt es momentan gefühlt so viele Polizisten und Gendarmen wie Bauarbeiter. Im Schatten der Wasserwerfer werden die Bauarbeiter von der Polizei zur Baustelle geleitet wie in einem Konzentrationslager.
Kurz nach diesem Interview wurde Gewerkschafter Karabulut während einer Demonstration gegen die Bedingungen auf der Flughafenbaustelle verhaftet. Unter anderem wegen Nötigung, Sachbeschädigung und Beteiligung an einer Demonstration mit Waffen oder Gegenständen, die als Waffen eingesetzt werden könnten. Ihm drohen im Extremfall bis zu 10 Jahre Haft. Den Flughafenbau sieht auch Cidem Yamak mit Argwohn, obwohl sie davon profitiert. Die 61-Jährige ist Maklerin in Göktürk, einer neuen Trabantenstadt, nur 15 Minuten vom neuen Flughafen entfernt. Göktürk ist nicht hässlich. Die Stadt wirkt modern. Es gibt dort viele Cafés und Einrichtungsgeschäfte für die obere Mittelschicht. Richtig nobel wird es in Kemmer Country, einer sogenannten Gated Community mit Schlagbaum und Wachdienst.
Hier wohnen hochrangige Manager, Unternehmer, ausländische Fußballer. Die wohnen hier ganz besonders gerne, weil ihr Privatleben ungestört bleibt. Niemand klingelt bei ihnen an der Tür. Menschen, die Wert auf ihre Privatsphäre legen, ziehen hierher. Sie kommen zur Ruhe, denn tatsächlich ist es hier sehr ruhig.
Zumindest noch. Wenn der Flughafen mit seinen geplanten 3000 Starts und Landungen täglich in Betrieb geht, dürfte es mit der Ruhe vorbei sein, befürchtet die Maklerin.
Erst gestern Abend habe ich mich mit meinem Mann darüber unterhalten. Und ich bin sicher, es wird Fluglärm geben und das ist gar nicht gut. Sicher, die Immobilienpreise hier steigen, aber es wird laut und voll werden.
Eigentlich sollte der Lärm ab dem 29. Oktober beginnen. Doch die Bewohner von Göktürk und anderen Gemeinden im Norden Istanbuls bekommen wohl noch eine Schonfrist. Wenn der Flughafen am geschichtsträchtigen 29. Oktober eingeweiht wird, soll die erste Maschine nach Ankara abheben. An Bord Staatspräsident Erdogan. Anschließend werden offenbar zunächst nur zwei Strecken bedient. Baku im befreundeten Aserbaidschan und Erjan im Norden Zyperns. Der sogenannte Big Bang, der Komplettumzug vom alten Atatürk-Flughafen zum neuen Airport, verschiebt sich um 2 Monate. Das musste die staatliche Luftfahrtbehörde, die HMI, Anfang Oktober einräumen. Der Grund? Der eigentliche Flughafen ist zwar weitgehend fertiggestellt, die komplizierten Abläufe zwischen der Anreise der Passagiere und deren Abflug seien bisher aber kaum durchgespielt und aufeinander abgestimmt worden. Dafür seien auch die nun angesetzten 2 Monate sehr ambitioniert, sagen Flughafenexperten. Von Infrastruktur wie Hotels oder einer Schnellbahnanbindung ganz zu schweigen. Der Chef des Flughafenkonsortiums, Kadri Samsunlu, verspricht baldige Abhilfe.
Leider wird die U-Bahn am geplanten Eröffnungstag noch nicht fertig sein. Aber in der ersten Hälfte des nächsten Jahres. Und zwar mit nur 4 Stops zwischen dem Stadtzentrum und dem Flughafen.
Gerätselt wird noch über den Namen des Flughafens. Als Kennkürzel wird der neue Flughafen das IST vom Atatürk-Flughafen übernehmen. Als Namensgeber dürfte Staatsgründer Atatürk aber ausgedient haben. Einer der möglichen Namen, die immer wieder genannt werden, ist der von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Als wahrscheinlicher gilt inzwischen aber, dass der Flughafen nach einem Sultan benannt wird, entweder nach Abdülhamid II. Oder nach Fatih Sultan Mehmet, dem Eroberer Konstantinopels. Doch es gibt ein noch größeres Problem als die Namensfindung. Die Naturschützer von der Nordwald-Initiative weisen darauf hin, dass der Luftraum über dem Flughafen bislang 2-mal im Jahr den Zugvögeln gehört.
Die Nordwälder sind eine der weltweit wichtigsten Routen von Zugvögeln. Das gilt insbesondere für Störche. Der Bosporus gehört auch dazu. Das Gebiet, in dem der neue Flughafen gebaut wird, ist ein Feuchtgebiet, in dem 2-mal im Jahr Hunderttausende Störche rasten. Seit Hunderttausenden von Jahren haben sie sich diese Route eingeprägt. Aber nicht nur die Störche, sondern auch Raubvögel, ungefähr 250.000 pro Jahr, darunter auch selten gewordene Arten.
Störche sind so etwas wie der natürliche Feind der Flugzeugtriebwerke, ein echtes Sicherheitsrisiko. Schon auf dem alten Atatürk-Flughafen verzögerten sich immer mal wieder Starts und Landungen durch Vogelzug. Bei den geplanten 2 Starts oder Landungen pro Minute auf dem neuen Flughafen dürfte für Verzögerungen dieser Art keine Zeit sein. Deshalb sollen die Vögel mithilfe von Störsignalen auf Abstand gehalten werden. Kein Witz ist offenbar auch die Planung für ein weiteres Weltwunder, wie Staatspräsident Erdogan es nannte, nur wenige Kilometer vom Flughafen entfernt.
Kanal İstanbul ve Yenişehir proje alanı büyüklüğü 453 milyon metrekaredir. Bunun 78 milyon metrekaresi hava alanı, 30 milyon metrekaresi Kanal İstanbul.
Der Kanal İstanbul soll nicht weniger sein als eine künstliche Verbindung zwischen Schwarzem Meer im Norden und Marmara Meer im Süden, etwa 25 Kilometer parallel zum Bosporus quer durch Thrakien. Der Spatenstich soll noch in diesem Jahr erfolgen. Natürlich auch ein Public-Private-Partnership-Projekt und damit für den Steuerzahler kostenlos, so verkündet es jedenfalls die Regierung. Vorausgesetzt, es sind genügend Reedereien bereit, für die Passage zu zahlen, während die Fahrt durch den Bosporus umsonst ist. Die Kosten für die Umwelt wären jedenfalls immens, befürchtet diese Aktivistin der Initiative zur Rettung der Nordwälder. Auch wenn der Kanal im Süden zunächst durch eine bestehende Lagune führen soll.
Die Quellen dort versorgen 12 Bezirke der Stadt Istanbul mit Trinkwasser. Noch steht dieses Gebiet unter Schutz. Drumherum darf eigentlich nicht einmal gepicknickt werden, geschweige denn gebaut. Noch weiter nördlich gelangt man dann in das Gebiet, in dessen Osten der neue Flughafen gebaut wird. Dort befindet sich der Terkossee, ebenfalls ein See zur Trinkwassergewinnung. Noch ist dieses Gebiet weitgehend verschont geblieben, weshalb es dort immer noch endemische Pflanzen, Zugvögel und Landwirtschaft gibt. Das Risiko ist, dass Kanal Istanbul eine Magnetwirkung entfaltet und die Bebauung Richtung Norden anzieht.
Im Werbevideo kann man schon einen neuen Containerhafen am Schwarzen Meer bewundern, direkt an der Nordautobahn und nur wenige Kilometer vom neuen Flughafen entfernt. Auch für Wohnen am Wasser wird geworben. Was dem bisher propagierten Hauptzweck des Kanals widerspräche, sagt Mücella Yapıcı von der Architektenkammer.
Die Politik sagt, man wolle den Öl- und Gastankerverkehr vom natürlichen Bosporus umleiten auf den Kanal Istanbul, um die Stadt nicht länger durch mögliche Explosionen zu gefährden. Aber es ist ja auch ein neues Istanbul an beiden Ufern des Kanals geplant. Die Einwohner der neuen Stadt wären doch ebenfalls in Gefahr.
Die Vermutung, es gehe überwiegend darum, die regierungsnahe Bauindustrie mit Aufträgen zu versorgen. Schließlich seien es immer die gleichen Unternehmer, die an derartigen Projekten beteiligt seien, sagt Wirtschaftsjournalist Mustafa Sönmez.
Unterm Strich ist dies ein ernstes Verbrechen gegen die Gesellschaft. Allein schon aufgrund der Natur- und Umweltzerstörung, aber auch, weil die Bevölkerung zu wenig Nutzen daraus zieht und weil diese Projekte weder im Parlament noch in der Öffentlichkeit richtig diskutiert wurden. Die Gesellschaft wurde vor vollendete Tatsachen gestellt.
Der neue Flughafen, die dritte Bosporusbrücke und damit verbunden die Nordautobahn seien verheerende Einschnitte in die Natur und die natürlichen Ressourcen Istanbuls, sind sich der Wirtschaftsjournalist und die Naturschützer erstaunlich einig. Die Träger der Eichhörnchenmasken wollen auf jeden Fall weiter um jeden Baum kämpfen.
Nicht nur wir leisten Widerstand, sondern die Nordwälder tun es auch noch. Man sieht auf der einen Seite Baumaschinen und ein paar hundert Meter weiter rastende Störche oder junge Bäume im ehemaligen Bett eines umgeleiteten Bachs. Die Natur regeneriert sich schnell und die Wälder existieren immer noch. Solange sie Widerstand leisten, leisten auch wir Widerstand.
Die Naturschützer bilden damit eine ungewöhnliche Allianz mit der Maklerin aus Göktürk, der kleinen Boomtown neben dem Flughafen. Denn Cidem Yamak sehnt sich trotz blendender Geschäfte schon jetzt nach den alten Zeiten zurück.
Als ich damals hierher zog, da gab es die Autobahn noch nicht. Es war wie auf dem Land. Heute ist Göktürk überfüllt. Trotz der Autobahn haben wir eine fürchterliche Verkehrsdichte. Ich möchte nicht wissen, wie es erst wird, wenn der neue Flughafen in Betrieb ist.
Fest steht, das wird später sein als ursprünglich geplant. Zwischen der feierlichen Eröffnung am 29. Oktober und Ende Dezember dürfte es am Himmel über dem Istanbuler Norden verhältnismäßig ruhig bleiben. Das freut vielleicht die Menschen in Göktürk, nicht aber die Auftraggeber, gibt Özgür Karabulut von der Bauarbeitergewerkschaft zu bedenken.
Sehr wahrscheinlich werde sie am Ende die Schuld für die Verzögerung den streikenden Bauarbeitern in die Schuhe schieben.
Mücella Yapıcı, die Chefin der Istanbuler Architektenkammer, mag gar nicht von Verzögerung sprechen.
Ich gehöre zu jenen, die sicher sind, dass dieser Flughafen nicht in Betrieb gehen wird. Vielleicht für eine kurze Zeit, für ein paar Flüge. Der Flughafen wird auf Dauer nicht zu betreiben sein. Wenn doch, dann fresse ich mein Diplom.
Wenn es, wie fast immer in der Türkei, nach Staatspräsident Erdogan geht, wird sie das wohl tun müssen, früher oder später.
Das wird uns dann Christian Buttgereit sicher im nächsten Jahr berichten, wenn der neue Großflughafen in Istanbul richtig startet. Nächste Woche ist erstmal die offizielle Eröffnung mit den gehörten Folgen. Mehr zur Türkei morgen hier in der Weltzeit, dann kümmern wir uns um den Verfall der Lira. Ich bin André Zanto, danke fürs Zuhören und wenn Sie sich ein anderes Thema wünschen, über das wir hier mal berichten sollen, schreiben Sie uns bitte an weltzeit@deutschlandradio.de. Wir sammeln derzeit Ihre Vorschläge für Ihre Wunschweltzeit im Dezember. Aus welcher Region würden Sie gern etwas hören?